Meine Damen und Herren, wir wollen und wir müssen weitermachen. Weil nämlich um 16.45 Uhr Frau Klein zurück nach Mainz muss. Das ist ein ewig langer Weg. Das ist wirklich, also das ist ja kaum noch Deutschland eigentlich. Das Entschuldigung. Ja, okay, also ist natürlich mittendrin, aber es ist trotzdem weit weg. Also 16.45 Uhr müssen wir hier Schluss machen, das heißt, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben ein paar Leute, die heute schon mit dabei waren und was gesagt haben und wir haben ein paar neue, die stelle ich erstmal vor. André Necke, Arbeitsstableiter beim Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Schön, dass Sie da sind. Moin. Sie können sich alle übrigens Mikrofon teilen. Stefan Gelper neben mir, Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und Verkehrs- und Mobilitätsexperte seiner Fraktion. Kann man so sagen, ne?
Sie dürfen das sagen.
Okay. Wie würden Sie sich denn bezeichnen?
Wir haben viele davon.
Okay, aber wenn man auf Ihre Homepage guckt, dann denkt man sich, Mensch, der muss sich auskennen.
Schauen wir mal, ne? Also ich bleib mal zurückhaltend, dann können Sie sich am Ende bewerten.
Okay, alles klar, wir machen das mit Publikumsapplaus dann. Neu mit dabei ist auch Bernd Lehming, Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Moin, schönen guten Tag, Herr Lehming. Wieder mit dabei Manuela Klein, ich habe schon gesagt, von der Stadt Mainz, Gerhard Renzel vom DBSV und Professor Altenzoll von der TU Dresden. Wir haben heute eine Menge geredet und ich bin ja im ganzen Kreis hier, ich bin ja der einzige Laie als Journalist und Moderator, weil ich mich nicht jeden Tag damit beschäftige, aber im Vorfeld der Veranstaltung habe ich mir überlegt, wenn ich da jetzt journalistisch rangehen würde an diese Themenstellung, an diesen Komplex des Spannungsfeld zwischen Lärmschutz auf der einen Seite und Barrierefreiheit auf der anderen Seite. Was würden die Zeitungskollegen schreiben über dieses Spannungsfeld? Ich habe mir drei Schlagzeilen ausgedacht, um einfach das mal ein bisschen zuzuspitzen. Ich würde sagen, der Spiegel würde schreiben, sauber, leise und tödlich, die neue Gefahr durch Elektroautos. Die Taz würde schreiben, macht mehr Krach, warum die Stadt für alle laut sein muss. Und die Bild-Zeitung? Die Bild-Zeitung würde schreiben, der Irrsinn mit dem künstlichen Lärm, Blinde wollen uns keine Ruhe gönnen. da gehe ich gleich mal zu Ihnen, Herr Renzel. Trifft das so in etwa die Stimmungslage? Ich halte das Mikrofon, okay?
Das war ein absoluter Volltreffer. Doch, das stimmt genauso.
Wie kriegt man das denn hin? Und das vielleicht gleich an alle. Wo es dieses Spannungsfeld gibt. Und man muss ja trotzdem für gesellschaftliche, auch als Minderheit, muss man ja dafür sorgen, dass es gesellschaftliche Mehrheiten für die eigenen Belange gibt. Und damit die Bild-Zeitung niemals auf so eine Idee kommt, so eine Schlagzeile in die Welt zu setzen. Und das geht ja wirklich verdammt schnell. Wir hatten letzte Woche diese Kita in Hamburg, Sie haben das vielleicht mitgekriegt, die auf die Idee gekommen war, dass so Klischees irgendwie doof sind und dass deswegen die Kinder vielleicht nicht im Indianerkostüm kommen sollten. Es war kein Verbot. Und schon bläst die Bild-Zeitung eine Schlagzeile raus. Also, Herr Renzel, wie kriegt man dieses Thema, dieses wichtige Thema tatsächlich massentauglich?
Ja, man muss eben halt über Massenmedien, wie Sie schon sagen, nähere Einzelheiten verbreiten, welche Wege wir gehen, die Wege, die wir gemeinsam gehen mit den Verkehrsbehörden, mit der Forschung, mit den Betreibern aller Verkehrsmodule, damit die breite Öffentlichkeit auch über diese Einzelheiten mehr Bescheid weiß und auf welchem Weg wir uns befinden. Wir haben beim DBSV in der Vergangenheit gerade zum Thema Elektromobilität wahnsinnig viele Anfragen gekriegt zu Interviews von Medien. Und da haben wir aus allen Rohren alles gegeben, was wir geben können, aber da muss noch viel mehr passieren.
Damit alle dieses Thema auch verstehen. Ja. Sie sind ja quasi der Optimist, Herr Altenzoll. Sie sagen, technisch ist das alles im Prinzip.
Alles nicht möglich, aber.
Aber fast alles möglich, was. Also, möglich. Dass kein Lärm entsteht, sondern dass wirklich zielgerichtet Lautsprecher so eingesetzt werden, auch was AWAS angeht.
Richtig. Es gibt erstmal viele unterschiedliche Geräusche, die Lästigkeit verursachen, aber es gibt auch sehr viele Geräusche, die nicht direkt Lästigkeit verursachen. Plus, wie ich schon angedeutet habe, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, alles gerichtet abzustrahlen. Dann werden sowieso Bewohner nicht mehr mitkriegen. Und dann kann ich auch alles so machen, dass automatisch angepasst ist, wenn zum Beispiel nachts um 10 Uhr alles sehr leise ist, dann komme ich mit meinem Auto möglichst leise, aber immer noch detektierbar, erkennbar.
Herr Lehming, ich vermute mal, dass Sie vom Arbeitsring lernen, da ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Und dass er, ich glaube, das Ding ist schon an, ist es an?
Ist schon an, ja.
Nicht ganz optimistisch sind.
Um mal das Spannungsfeld ein bisschen die Schärfe rauszunehmen von den.
Ach,
von
warum
den,
denn?
Ich glaube, Sicherheit ist unstrittig von Kindern oder überhaupt Blinden und Fußgängern und Radfahrern ist unstrittig, dass die sein muss. Gleichwohl haben wir hier in der Stadt das Spannungsfeld Lärmschutz. Herr Vanandi hat ja einen ganz guten Abriss da mal gezeigt. Wann fängt der Lärmschutz an? Das fängt einmal bei der schädlichen Umwelteinwirkung an, das ist die Schlafstörung, und geht hin bis zur Gesundheitsschädigung, wenn man Herz-Kreislauf-Störungen hat. Was so ein bisschen fehlt oder was ich mal sagen muss, wenn man das in Zahlen ausdrückt, die Schlafstörung fängt zum Beispiel schon mal an bei 40 dB, was relativ leise ist. Es war fast, als wir hier alle mal die Luft angehalten haben. Und diese andere, also die Gesundheitsschädigung, fängt an bei 65 dB am Tag, 55 in der Nacht. Und wenn ich mal die Situation, ich war lange hier in Berlin für den Lärmschutz zuständig, in Berliner Straßen haben sie im Durchschnittswert von 70 bis 75 dB. In der Nacht haben sie selbst auf Nebenstraßen, Wohnstraßen einen Wert, der liegt so um die 55, teilweise 60. Wenn sie ein Geräusch wie dieses AWAS wahrnehmen wollen und vor allen Dingen richtungsabhängig wahrnehmen wollen, dann muss es 10 dB lauter sein als dieses Umgebungsgeräusch. Das heißt, sie werden immer in dem oberen Bereich, das ist ja ausgelegt für 56 bis 75 dB, sie werden immer in dem oberen Bereich liegen. Also irgendwann, wenn sie 80-90% E-Fahrzeuge haben, hören sie es. Ich würde vertrauen auf das, was Herr Altensäu mal gesagt hat, dass sein Lautsprecher richtungsabhängig ist. Vielleicht aus dem Bereich autonomes Fahren, dass man auch Fußgänger wahrnehmen kann. Da gibt es ja Fortschritte. Ich habe gerade gelesen, dass in Schweden, in Stockholm, der erste Linienbus in der Vorstadt Tatsache Linie fährt. Also muss da auch einiges geschehen. Also dass gerade in dieser Übergangszeit Technik entwickelt wird, wo man das ein bisschen mindern kann. Aber ich glaube, Lärmschutz ist gleichwohl notwendig.
Herr Gelbhaar, die Grünen setzen sich traditionell sehr stark, wenn ich das richtig sehe, für die Belange von Menschen mit Behinderungen ein, einerseits, andererseits auch quasi die traditionelle Partei des Umweltschutzes und des Lärmschutzes. Ich vermute mal, dieses Spannungsfeld zwischen künstlichem Lärm, was ja AWAS ist und wo ja auch noch drin geforscht wird, wie es am besten eingesetzt wird, und Lärmschutz, das ist so für einen Grünpolitiker auch nicht gerade leicht, oder?
Naja, also erstmal vielleicht ganz kurz den Schlagzeilen, weil ich das so schön fand. Ich hatte den Spiegel am besten getroffen, die Bild ehrlich gesagt nicht. Die würden niemals reinschreiben, die Blinden sind schuld am Lärm, sondern die würden irgendeine Person benennen, am besten die Ministerin, den Minister, und sagen, der ist schuld.
Aber vielleicht die blinden Flüchtlinge.
Vielleicht, weil sonst würden sie die Antwort schon mitliefern und das Argument, warum das vielleicht doch richtig sein kann, und das wäre nicht bildtypisch. Aber gut, zu der Frage. Ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass wir in einen Punkt reinkommen, wo wir über aktiven Lärmschutz gut reden können. So, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Gewinn. Aber es stellt halt uns vor eine Folgefrage, eben wie kriegt man die Geräusche, die wir hören müssen, und das betrifft ja nicht nur Leute mit einer Sehschwäche oder die blind, also vollblind sind, sondern es betrifft ja alle. Ne? Wenn wir heute durch den Verkehr gehen, wir gucken ja nicht nur, sondern wir orientieren uns mit allen unseren Sinnen, auch mit dem Ohr, ganz klar. Und wenn dieser Sinn einfach wegfällt, dann stellt uns das vor ein Problem, weil wir uns alle umstellen müssen. So. Und das ist allerdings, glaube ich, auch eine Frage des Übergangs, also wo wir noch laute Fahrzeuge haben und schon leise. ne, wo man eben genau das mit dem Ohr eben nicht mehr hat. Und da wird es umso wichtiger sein, das leise Fahrzeug, also Elektrofahrzeug, dann eben akustisch so, ich sage jetzt mal falsch, aufzumotzen, dass wir es eben doch hören können. Und dann mit der leiser werdenden Gesellschaft, ja, um das mal positiv zu framen, wird uns das aber auch leichter fallen dann uns anzupassen und die leiseren Autos trotzdem zu hören. Da wird man dann genau gucken müssen in der Forschung, dass man das hinbekommt, dass wir trotzdem diese Autos hören können und trotzdem es in der Summe leiser wird. Das ist die Herausforderung. Ich glaube, technisch ist das machbar. Die Frage ist, wie man diesen Wandel hinbekommt.
Über den Wandel hatten wir vorhin schon gesprochen, Herr Necke. Auch, wie gesagt, ich als Laie, wenn ich diese ganzen DIN-Vorschriften, die es gibt und von denen ich heute zum ersten Mal höre und wirklich nur die Ohren anlegen kann und mir denke, wow, was alles genau, wo sich Menschen tatsächlich Kopf drum machen. Es hieß, es gibt eine Bibel für Ampelanlagen. Krass. Und dass wir eben in so einer Zeit sind, wo die Städte wahrscheinlich leiser werden und wir in einer Übergangszeit sind und sowieso unklar ist, was es an Technik gibt. Das macht es natürlich wahrscheinlich für Sie und Herrn Dusel besonders schwer, da auch Positionen zu beziehen und Handlungsempfehlungen auch an die Bundesregierung zu geben. Oder wie schätzen Sie das an?
Ja, es ist nicht schwer. Ich glaube, wir sind da relativ klar in unserer Position. Wir vertreten die Belange von Menschen mit Behinderung, damit natürlich auch von Menschen, von blinden Menschen und Menschen, die sich auch im Verkehr und im Verkehrsraum bewegen oder im Sozialraum bewegen. Herr Dusel hat so das Thema inklusiver Sozialraum, das ist so sein spannendes Thema. Da finde ich, da gehört das wunderbar rein. Ja? Und ich finde nicht, dass es da ein Spannungsfeld, es gibt schon Spannungsfeld, aber es schließt sich nicht aus, finde ich. Also das Thema leiser werden sozusagen und Lärm vermeiden und sozusagen aber auch für alle Menschen das, den Verkehrsraum wahrnehmbar zu machen, das sind Herausforderungen, die gibt es, aber es schließt sich nicht aus, aus meiner Sicht. Und das ist auch die Position, die Herr Dusel ja auch vertreten hat heute Morgen, hat es ja kurz anklingen lassen, dass man eben über technische Innovationen, da wurde ja viel drüber gesprochen, über Bewusstseinsbildung, da hatte der Kollege auch schon gesagt, dass das eines unserer Hauptthemen ist, tatsächlich auch Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Das, was Sie gesagt haben, die Bildschlagzeile, dass da blinde Menschen sozusagen auftauchen, das wäre echt eine Bombe, da sowas mal passieren würde. Tatsächlich ist ja so, dass das Thema Mensch mit Behinderung, Inklusion, tatsächlich eher vom Thema Bildung her gedacht wird, aber in allen anderen Bereichen, wo das Thema eigentlich eine Rolle spielt, nämlich gerade hier auch in solchen Bereichen, da taucht das in der Presse tatsächlich eher wenig auf. Und darum finde ich es gut, dass es hier auch so eine Veranstaltung gibt, weil dann wird auch mal drüber gesprochen und dann kann man auch ein stärkeres Bewusstsein auch in der Gesellschaft hervorheben. Und das ist unsere Aufgabe als Beauftragter und auch als Arbeitsstab.
Frau Klein, wir hatten das heute Morgen nach Ihrem Vortrag nur ganz kurz, diese Fragestellung, wie schwierig es ist für Sie, dass ein Amt was anderes will als das andere Amt. Diese verschiedenen Interessen, dazu noch die Frage, wofür gibt es Fördermittel oder nicht und dann eben noch die Diskussion jetzt mit den Bussen und Bahnen, was für technische Neuerungen wird es da geben. Ich könnte mir vorstellen, sowas über solche Debatten und solche technischen Neuerungen überfordern auch sehr schnell Städte, oder nicht?
Es ist schon eine große Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Also zum einen die finanziellen Herausforderungen, die an die Kommune da gerichtet werden, weil natürlich, sag ich mal, in Zeiten der knappen Haushaltskassen kann man nicht eine Stadt komplett von 0 auf 100 barrierefrei ausbauen. Das funktioniert einfach finanziell nicht, zumal es dann auch noch nicht die notwendigen Fördertöpfe dafür gibt. Aber auch bei einer Klasseförderung, sage ich mal, bleibt ja immer ein Restanteil an der Kommune hängen. Und manchmal ist auch dieser Restanteil, den wir zu tragen haben, schon eine Herausforderung für uns. Ich möchte nur mal kurz das Beispiel saubere Luft nennen. Da gibt es ja 50% vom Bund für die Förderprogramme, die jetzt aufgelegt worden sind. 50% reicht aber leider unserer Aufsichtsdirektion nicht aus, dass sie nicht sagen würde, das solltet ihr euch nochmal gut überlegen, ob ihr das auch wirklich umsetzt. Weil wir sind unter der Aufsichtsdirektion mit unserem Haushalt und müssen dann unsere Haushaltsmittel ab einer gewissen Summe uns immer freigeben lassen von dieser. Und wenn da nur 50% Förderung hinten dran steht, sagen die, das reicht uns nicht aus. Erst ab 60% braucht er uns eigentlich so gut wie gar nicht mehr fragen, dann könnt ihr es auf alle Fälle umsetzen. Bei 50% müssen wir die Unabweisbarkeit nachweisen. Müssen wir nachweisen, dass das wirklich sicherheitsmäßig und relevant ist für die gesamte Bevölkerung sozusagen. Und das ist manchmal eine harte Diskussion. Und auch wenn wir hier im Raum vielleicht alle so ein bisschen den Sinn und den Blick auf die Barrierefreiheit haben und das wirklich als unabweisbar eigentlich sehen, für die Finanzleute ist es leider nicht so.
Aber ist nicht das größte Problem, etwas nachträglich zu machen? Weil Sie hatten ja heute Morgen auch gesagt, dass das Problem, Bahnhof, Beispiel Bahnhofstraße, die Sie genannt hatten, da war es ja so, da wurde etwas sowieso neu gemacht und da gab es ja die Probleme mit den anderen Ämtern und Behörden, es eben wirklich so zu gestalten, dass es tatsächlich auch barrierefrei wird. Also manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass es nicht nur am Geld liegt, sondern auch am Willen.
Das ist der andere oder vielmehr die andere Großkampfstelle, die wir immer wieder bearbeiten, dass wir halt auch mit externen Planern zu tun haben. Und wer aus dem Metier kommt, der weiß das, dass manche Gestalter das gerne homogen gestaltet haben möchten und dass dann solche Sachen wie eine wirklich herausragende Blindenleitlinie störend für das gestalterische Auge ist. Und den Kollegen fällt es dann wirklich schwer, solche Sachen auch mit einzuplanen. Und das bedarf immer ein zähes Ringen mit den Kollegen, dass dann solche Bausteine wirklich eingeplant werden. Wobei wir da mit unserem Blindenverband schon immer auf Kompromisse auch eingehend mit den Kollegen dann sprechen. Es ist immer so ein bisschen wirklich ein Ringen, ja. Dann haben wir bei uns in Mainz, ist eine althistorische Stadt, auch eine sehr starke Denkmalpflege. Also in den Bereichen der richtigen Altstadtsbereiche sind wir auch schon am Ringen, dass wir alleine nur die Bodenbelege mal ändern dürfen, dass diese nicht nur für die Sehbehinderten besser zu begehen sind, weil die sind schon für Sehende teilweise schwierig. Ich stolper da auch ab und an, weil ich einfach am Laufen bin und die Kopfsteinpflaster ziemlich rund und hoppelig sind. Aber auch für Rollstuhlfahrer ist es natürlich eine Tortur. Und da sind wir auch immer wieder in heißen Diskussionen mit den Kollegen.
Eine Frage. Aber wo Sie das gerade gesagt haben, Sie hatten ja vorhin auch gesagt, Sie setzen ganz stark ja auch auf Smartphones, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wo ja hier ein großes Raunen auch durch den Raum gegangen ist, weil das ja offenbar mehr Probleme bereitet, vor allen Dingen, weil diese Smartphones und diese Apps alle auch nicht barrierefrei sind. Das funktioniert also offenbar wirklich nicht, Herr Renzel, oder?
Ja. Jetzt haben Sie aber ein heißes Eisen angeschnitten. Ich muss wieder auf Forschung zurückkommen. Wir stellen alle fest, als alle Anwender von Smartphones, dass sich die Qualität der Geräte in der Vergangenheit ja doch stark verbessert hat. Die ersten Smartphones, die auch für Blinde zugänglich waren, ist noch gar nicht so lange her, die waren ja kaum nutzbar. Aber wir waren ja schon mal froh, dass wir überhaupt auf Smartphones einen Screenreader bekommen haben. Also die Software, die uns jetzt in dem Bildschirm vorliest, beziehungsweise bei angeschlossener Braillezeile die Texte wiedergibt. Dieser Prozess läuft ja ständig. Da verändert sich laufend was und wir haben es ja eben in den Vorträgen auch gehört, dass sich bei den einzelnen Anwendungen im ÖPNV, im Fahrzeugbetrieb jetzt bei Verkehrssystemen, die ich auch eben kurz genannt hatte, wahnsinnig viel tut. Bei der Entwicklung, die wir an der Helmut-Schmidt-Universität gemacht haben, haben wir das ja auch live schon richtig erlebt. Und da habe ich natürlich mich für den DBSV auch genau in die Richtung bewegt, wie es heute hier sich gezeigt hat. Ich möchte einfach, wenn ich mich schon hart konzentrieren muss, mehr konzentrieren muss als ein sehender Mensch im Verkehr, dann will ich mit einem Smartphone nichts zu tun haben. Aber die technische Entwicklung und die Möglichkeiten sind ja heute mittlerweile so weit, so bei dem System, was wir heute als Produkt am Markt haben, aus der Helmut-Schmidt-Universität, da braucht man keine Hand mehr anlegen am Handy oder auch an dem Handsender, den man alternativ zu dieser Lösung mitführen kann, nur in der Hosentasche mitführen muss. Man braucht dieses Modul, App oder Handsender, einfach nur einschalten. Und dann alles Weitere, was jetzt am Wegesrand liegt, ob das eine Ampel ist, ob das ein Auffindeton ist, den ich haben muss, um jetzt einen Platz zu überqueren, oder ob ich die Tür vom Rathaus finden muss, die wird im Hintergrund automatisch ausgelöst. Ich muss keine Bedienung an dem Gerät vornehmen. Und das ist eigentlich die Chance für uns, dass wir diese Technik akzeptieren können. Wie gesagt, ich habe es ja auch eben schon gesagt, Technik darf nicht belasten, Technik muss entlasten. Und in dem Umbruch sind wir jetzt zurzeit. Und natürlich, wenn ich jetzt höre, 7.500 Haltestellen in Berlin, ja, im Außenbereich, ich wohne selber auch im Außenbereich von Osnabrück, da gibt es wenig DFI-Anzeigen und schon gar nicht mit einer Sprachausgabe. Da bin ich schon dankbar, wenn ich bei mir am Ort an der Haltestelle stehe und habe da meine App in der Hosentasche am Laufen und kann bei Bedarf abrufen, wann kommt denn der Bus nun wirklich. Aber wie gesagt, es ist ein Zusatzgerät zu meinem Langstock, aber es kann hilfreich sein.
Aber ist denn nicht, was mir durch den Kopf geht, ist nicht ein Smartphone, wenn das richtig bedienerfreundlich ist, führt das nicht aber dazu, dass im Prinzip Inklusion auf den Kopf gestellt wird, weil nicht mehr die Gesellschaft alles dafür tut, damit ein blinder oder sehbehinderter Mensch gut durch die Stadt kommen kann, sondern es tatsächlich der Betroffene selbst ist, der sich darum kümmern muss. Macht das Inklusion nicht konterkariert das nicht? Inklusion?
Ja, aber es geht
ich
auch schnell.
Tatsächlich, das ist nicht der Fall, glaube ich. Also Inklusion heißt ja nicht sozusagen, dass die Gesellschaft sich soll sich verändern und soll so inklusiv sein, also so sich so anpassen, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt alles erleben können, sich im Verkehr bewegen können, gemeinsam lernen können, gemeinsam arbeiten können. Das ist ja der Grundgedanke von Inklusion. Das wird man aber, und das ist der Grund, das wird man nicht ohne Hilfsmittel hinkriegen. Ja, und da kann sozusagen auch ein Smartphone ein Hilfsmittel sein. Und wenn das ein Hilfsmittel ist, was einem gut hilft und sich zurechtzufinden, hat das sozusagen meines Erachtens nichts mit, also es ist kein exklusives Ding, sondern es fördert Inklusion aus meiner Sicht. Also von daher schließt sich das nicht aus.
Okay. Da muss ich mal ins Publikum fragen, wird das überwiegend geteilt, diese Einschätzung, dass tatsächlich ein gutes Smartphone, eine gute Technik eher inklusiv als exklusiv ist?
Wenn sie barrierefrei ist, das
wenn
ist klar.
Sie natürlich, wenn sie barrierefrei ist. Das ist natürlich klar. Okay, gibt es keine?
Nein, hier nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keinen Teilnehmer aus Dresden, aber ich habe vor zwei Wochen eine Befragung gemacht und in Dresden gibt es Billis-Systeme, die auch viel Beschwerde bekommen hat, weil dass man zusätzlich bezahlen sollte. Aber was ich erfahren habe, viele waren zufrieden, weil man muss nicht im Hand unbedingt halten und wenn man Haltestellen nähert, bekommt man die Informationen. Ich weiß natürlich, ich kann selber nicht beurteilen, wie gut die sind. Wahrscheinlich sie auch nicht. Aber vielleicht nicht Smartphone, stattdessen irgendein Gerät, das man wirklich auch barrierefrei nutzen kann.
Gut, vielleicht erklären Sie das nochmal für uns Außenstehende, was das genau ist.
Also das Bliss-System ist ja schon einige Jahre in Dresden im Einsatz. Das heißt, da haben wir genau das, was wir heute hier intensiv besprechen, wir haben sprechende Fahrzeuge. Man hat einen Handsender mit 5 Tasten drauf. Und aber Herr Kalisch ist eigentlich aus der Nähe da, der könnte das noch besser beschreiben. Ich habe es noch mal ein paar Tage getestet. Man kann also jetzt, wenn die Bahn einfährt, auf einen Knopf drücken, dann sagt mir die Bahn, wer sie ist und wo sie hinfährt. Dann bekomme ich da auch einen Hinweis, wo ich die Tür finde. Dann steige ich ein, dann kann ich im Fahrzeug mir die Ansagen wiederholen lassen, wenn durch Lärmeinwirkung von außen die Ansage zu leise war oder gar nicht kam, und mehrere Funktionen. Ich kann einen Aussteigewunsch mitteilen, wenn ich dann, als wenn ich auf die Taste an der Stange drücke, wenn ich aussteigen möchte. Ich brauche den Knopf nicht suchen, das funktioniert. Nur dieser Sender kostet erstmal 100 Euro und ich kann nur mit dem Sender in Dresden fahren. So, und das ist eine Insellösung, aber wir haben ja Kontakt natürlich zu Dresden, auch zu den Verkehrsbetrieben. Und da habe ich eine Information, wie weit das nun vorangediehen ist, kann ich jetzt auch nicht direkt sagen. Aber es sind Planungen im Gange, diese Technik auch auf Smartphones umzubeamen.
Okay.
Ich finde, Politik muss Rahmen setzen. Das ist immer mein stetes Reden. Was Wirtschaft dann dazu beiträgt, diesen Rahmen zu füllen, das nehmen wir dankbar zur Kenntnis. Und wenn das reicht, ist es super. Wenn es nicht reicht, muss man entweder sich über einen Rahmen Gedanken machen oder Wirtschaft stimulieren, auf welche Art und Weise auch immer. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so eine App. Und jetzt haben wir gerade gehört, Dresden-Insellösung. Ich wage mal die These, dass selbst wenn wir die perfekte App haben, die auch in Dresden funktioniert und in Frankfurt und, keine Ahnung, in Eisenhüttenstadt, Berlin sowieso, natürlich. Hauptstadt ist immer inkludiert. Dann hätte man trotzdem das Problem, dass diverse Kommunen noch gar nicht an der Stelle sind, zu sagen, wir geben die Daten frei, um diese App zu füttern. Das heißt, in Dresden, vielleicht jetzt nicht, aber dann in Eisenhüttenstadt, da wo die Busse auch fahren, da weiß die App gar nicht, ob da ein Bus kommt oder nicht, weil es gar kein Datenportal gibt, wo es das abrufen kann. Und das muss Politik zum Beispiel leisten, dass wir alle diese Daten halt konsequent offenlegen, Open Data, und da kann die Bundesregierung was tun. Zweiter Punkt, nur mal zum Thema Rahmen. Es gibt ja auch Stellen, wo es sich jetzt in eine gegenteilige Richtung vielleicht dreht, ja, wo es eben nicht positiver wird, sondern wo es negativer wird. Der Gehweg, der Schutzraum für alle zu Fuß Gehende, mit welchen Problemen wir auch immer da behaftet sind, ob wir gerade selber einfach schlecht gehen können, ob wir schlecht sehen können, schlecht hören können, ob wir ein Kind sind, das das spielen will. Ja, jetzt werden da vielleicht neue Fahrzeuge drauf zugelassen. Da ja, schreiben Sie dem Verkehrsminister, dass der da auf dem falschen Weg ist. Sehr gut. Also super.
Sie meinen diese Elektroroller zum Beispiel?
Ich meine zum Beispiel Elektroroller oder der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. Ja, wenn Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig fahren, ist das immer ein Problem. So, das wissen auch alle hier, die im Raum sind. Das heißt, wir brauchen eine gute Radverkehrsinfrastruktur, dass der Fahrradfahrer eben nicht auf dem Bürgersteig fährt. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist, was alles Politik leisten muss. Und die App-Frage ist dann, ob dann der Bus mit mir redet oder die App, wenn das gleich gut ist. Dann kann man noch die Alltagserfahrung reinholen, ob das passt oder nicht passt, und dann können wir zusammen im Raum entscheiden, ob das in Ordnung ist.
Ich habe ja den Eindruck, für mich wird das ja immer komplizierter, das Thema. Frau Möller, Sie hatten sich gemeldet. Ich halte das Mikrofon.
Also ich würde doch gerne nochmal was zu den Apps sagen. Das ist mir doch ein Anliegen. Eine App ist eine wunderbare Ergänzung, um sich orientieren zu können. Und ich glaube, gerade wir Blinden und Sehbehinderten haben durch zunehmende Smartphone-Lösungen, App-Lösungen natürlich einen Mehrwert an Möglichkeiten. Aber es darf nicht so sein, dass die App sozusagen das Instrument ist, um sich der Verantwortung quasi zu entziehen, im Straßenraum bestimmte Elemente der Barrierefreiheit einfach ganz normal als ganz normales Element und auch nicht als Add-on, sondern als ganz natürliches Element zu verwenden. Wir hatten gerade schon das Thema Insellösung. Es kann nicht sein, dass ich in Berlin eine Lösung habe und in Dresden nicht oder umgedreht oder in Buxtehude nun gar nicht. Oder dass ich als Blinder erstmal rausfinden muss, wie ist denn hier das Barrierefreiheitssystem? Das verlange ich von keinem Sehenden. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich wirklich Gleichberechtigung ernst meine. Dann muss es eben bestimmte Dinge geben, die sozusagen als Hardware in Anführungszeichen gibt. Und dann gibt es eben bestimmte Dinge, die kann ich ergänzend hinzuziehen in Form einer App. Das ist so ein Punkt. Und wir haben vor allen Dingen den Aspekt erstmal die nächsten Jahre. Ja, wir haben technische Entwicklung. Ich mag es aber auch echt nicht mehr hören, dass wir hier vertröstet werden auf St. Glimmerlein. Es würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, wir bauen jetzt keine Rampe mehr für den Rollstuhlfahrer, weil der Rollstuhlfahrer, der wird ja in 10 Jahren keinen Rollstuhl mehr fahren, weil da ist die Medizin so weit, dass der wieder laufen kann. Ja, da würde auch keiner drauf kommen. Und wir haben in den nächsten Jahren eine demografische Entwicklung, wo wir ganz viele ältere Menschen haben, die vielleicht auch noch nicht so mit den Smartphones unterwegs sind. Sicherlich ist eine Generationenfrage, wird sich ändern. Und viele Ältere gibt es auch schon mit Smartphone. Aber ich möchte doch dafür plädieren, dass wir eine gesunde Mischung, eine kluge Mischung von Infrastrukturelementen und stabilen Lösungen haben, die dann im Zusammenspiel eben zu einer guten Lösung führen und da nicht so ein Entweder-Oder oder sowas.
Was mir bei diesem Thema immer wieder durch den Kopf geht, das habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt, ich als sehender Mensch kann mir halbwegs, wenn ich mir Mühe gebe, vorstellen, wie es ist, als Sehbehinderter oder blinder Mensch durch die Stadt zu gehen. Halbwegs kann ich es mir vorstellen, aber auch nicht wirklich. Müssten nicht viel mehr Menschen mit Behinderungen ganz einfach die Politik machen, beziehungsweise auch die Entscheidungen treffen, weil wir alle als sehende, nicht im Rollstuhl sitzenden Menschen das nicht können. Das wäre ja quasi die Frage an uns, dass wir nicht einfach die Klappe halten sollten und andere Leute, die tatsächlich betroffen sind, das machen lassen sollten.
Kann ich nur zustimmen. Zumindest aus Sicht des Beauftragten ist es natürlich sehr wichtig, die Menschen mit Behinderung entsprechend auch mit einzubeziehen. Das machen wir ganz, ganz normal, das ist für uns irgendwie täglich Brot. Wir wissen aber, dass das in vielen anderen Ressorts, in vielen anderen Politikbereichen nicht der Fall ist. Ja? Und da werben wir auch sehr, sehr stark für, fordern das auch ein, ganz klar, dass das BMAS beispielsweise, das Arbeits- und Sozialministerium, die sind mittlerweile auch schon ganz gut, haben entsprechende Partizipationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Wie gesagt, in anderen Bereichen sehe ich das noch nicht so stark und gerade hier im Verkehrsbereich ist es wirklich schwierig. Ich weiß, dass auf kommunaler Ebene schon da ganz viel geht, dass mit kommunalen Beauftragten, kommunalen Beiräten und entsprechend sich auch verschiedene Sachen angeschaut werden, gemeinsam Begehungen gemacht werden, um zu schauen, wie wird Barrierefreiheit verwirklicht. Aber gerade auf Bundesebene, tatsächlich in den Ressorts, sehe ich da noch viel Nachholbedarf, tatsächlich.
Mich erinnert das so ein bisschen daran, als wenn Männer Gleichberechtigungspolitik für Frauen machen, oder ist das übertrieben?
Die Frage ist komisch. Also auf ganz vielen Ebenen ist die komisch. Ne? Männer und Frauen, gleiche Menge in der Bevölkerung und so weiter, das ist keine Minderheit, sondern das ist eine andere Thematik, würde ich mal so sagen. Ja? Aber gleichwohl haben Sie natürlich recht, in eine inklusive Gesellschaft kriegen wir nur dann hin, wenn wir die zusammenbauen. Ne? Wenn ein Teil der Gesellschaft für einen anderen Teil die Gesellschaft mitbaut, dann wird da immer, entweder sind das alles hyperintelligente Menschen, die das alles mitdenken können, und da haben Sie vollkommen richtig das richtig gesagt, man hat seine persönlichen Erfahrungen, die bringt man mit ein und da fehlt dann manchmal einfach eine Stelle. Ganz logisch, weil wir alle unseren eigenen Lebensweg machen. Bei mir ist so, meine Großmutter war schwerstbehindert, blind, Rollstuhl, alles beieinander. Da hat man natürlich dann sehr viele Erfahrungen damit auch machen können. Ich persönlich fand diese Erfahrung extrem bereichernd. Ich glaube, dass ich davon ab und zu auch noch zehre und da die eine oder andere Inspiration da auch herkommt. Aber gleichwohl, diese Beteiligung, das funktioniert kommunal deutlich besser als auf Bundesebene. Das will ich nochmal unterstreichen, weil in kommunalen Verkehrsbetrieben fast flächendeckend ist es so, wenn die einen neuen Bus bestellen, dann gibt es da regelmäßig eine Beteiligung, wie auch immer die aussieht, in Berlin regelmäßig sogar so weit, da das immer Sonderbestellungen sind, dass man da die Behindertenverbände dazu holt und sagt, wo soll die Haltestange hin. So, da wird das einzeln durchgegangen, das ist immer ein hartes Ring, ja, das ist immer auch dazu, weil da BVG, S-Bahn und Co. immer ganz eigene Vorstellungen von haben, aber kommunal funktioniert das. Bei der DB, bei der Deutschen Bahn, deutlich härteres Geschäft. Geht es auch um größere Summen und so, aber das ist, auch da ist Entwicklung, so will man es vielleicht sagen, aber da ist noch Luft nach oben.
Okay. Ganz zum Schluss, ganz kurz von Ihnen allen, darum geht es ja heute, oder ging es ja heute in der Tagung, dieses Spannungsfeld zwischen Lärmschutz und Barrierefreiheit. Ganz kurz Ihre Perspektive, wie sich dieses Spannungsfeld in Zukunft auflösen, beziehungsweise wie man das besser in Zukunft managen kann.
Ja, also ich glaube, dass Politik wieder mal einen wesentlichen Punkt verschläft. Es dreht sich jetzt alles darum, dass diese Geräusche durch eine EU-Vorschrift definiert sind und sozusagen das Fahrzeug bemerkbar wird. Wir reden hier über einen Geschwindigkeitsbereich, der eigentlich ganz, ganz gering ist. Sie fahren ja diese 10 bis 20 Stundenkilometer, wie gesagt, in Spielstraßen oder beim Anfahren. Und ich glaube, wenn man moderne Technik einsetzt, Herr Atensohl hat eins mit diesem Richtungslautsprecher genannt, aber ich glaube auch beim autonomen Fahren gibt es noch ganz andere Dinge. Es sind ja nicht nur die Blinden, die betroffen sind, sondern ich habe gerade einen Bericht ausgewertet von Kinderunfällen in der Schweiz. Bis ein Kind 10 Jahre ist, ist die Verkehrssituation so komplex, dass es eigentlich nicht die Verkehrssicherheit einschätzen kann. Also auch die müssen geschützt werden. Ist ja nicht nur der Blinde. Und hier fiel auch das Stichwort von älteren Menschen, ne, die dann auch in der Aufmerksamkeit nachlassen. Eigentlich ist hier die Industrie gefordert, möglichst schnell alternative Systeme zu entwickeln, aber sie wird es ebenso wenig machen, wie man jetzt das freiwillige Angebot hatte, so einen Lautsprecher einzubauen. Solange es nicht Vorschrift ist, ist es nicht Fortschrift. Und da glaube ich, muss ganz schnell von der Industrie auch ein Anstoß kommen, Innovationen fortzuschreiben, und zwar schnell fortzuschreiben. Und das ist eigentlich eine Forderung, die nicht nur vom Blindenverband kommen müsste, sondern eigentlich auch von Haftpflichtverbänden und ähnlichen Verbänden.
Gut, ich gebe das Mikrofon weiter sozusagen zu Ihrem Fazit, wie dieses Spannungsfeld verringert werden kann, ob wir da auf einem guten Weg sind.
Ich glaube, die Veranstaltung zeigt ja schon, dass man sozusagen ins Gespräch gekommen ist. Ja? Die verschiedenen Seiten kommen ins Gespräch. Das ist immer der erste Schritt, finde ich. Ne? Wenn man sozusagen zuhört, schaut, sich gegenseitig zuhört, die Argumente austauscht und versucht, gemeinsame Lösungen zu finden. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Wir von Seiten des Beauftragten, das ist ein wichtiges Thema von Jürgen Dusel, hat er heute Morgen auch gesagt, dass ihm das sehr am Herzen liegt, dass er das auch immer mitnimmt, sozusagen, das wird er in die Politik tragen. Und das Dritte ist, was er auch heute Jürgen Dusel heute Morgen gesagt hat, ist das Thema Ausbildung. Ja, wie schaffen wir es tatsächlich, dass bei der Ausbildung von Ingenieuren, ja, von den ganzen Berufsgruppen, die dafür ja auch denn später die ganzen Systeme auch entwickeln müssen, dass wir da das Thema Menschen mit Behinderung, Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, dass wir das damit reinkriegen. Das haben wir viel zu selten, wenn wir uns heute das anschauen, wie wenig in der Ausbildung über dieses Thema überhaupt gesprochen wird, Barrierefreiheit, dann werden wir das in Zukunft nicht hinkriegen, was wir uns wünschen. Von daher müssen wir da, denke ich, auch einen wichtigen Punkt setzen, um hier auch weiter voranzukommen.
Mein Fazit ist relativ einfach. Es passiert nichts automatisch, sondern man wird immer an der richtigen Stelle drücken müssen. Das ist beim Thema laut und leise so, dass ich mich zwar freue, dass wir in einer leiser werdenden Gesellschaft unterwegs sind, was will heißen, Lärmreduktion ist grundsätzlich was Gutes. Und ich freue mich darauf, wenn es so ist, dass wir das hören, was wir hören sollen und müssen und nicht das, was wir eben nicht hören wollen. Ne? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, Das Spielfeld ist halt viel breiter, das will ich nochmal sagen. Ne? Wir müssen dahin kommen, dass auch die Privaten verpflichtet sind, sich um das Thema Barrierefreiheit zu kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass in der Verkehrspolitik die Schutzräume akzeptiert werden und der Gehweg ist ein Schutzraum und der eben nicht als weitere Verfügungsfläche von motorisierter das ist der Lärm, den ich gerne hören will. Sorry. Also dass dieser Schutzraum einfach erhalten bleibt, Sie wissen, worüber ich rede. Und das ist jeweils, das passiert eben nicht automatisch, weil das immer wieder ein Kampf ist, teilweise gegen Windmühlen und seien Sie an der Stelle laut, wir sind es auch und dann kriegen wir das schon irgendwie hin.
Fast schon ein Schlusswort, Herr Altenzoll. Sie sind ja, wie gesagt, der Optimist heute, dass das Spannungsfeld aufgelöst wird.
Als Forscher kann ich nicht so denken, da haben wir sehr starke Grenze. Eigentlich, wir haben zwei Ziele. Eine ist Verkehrssicherheit, die andere ist wirklich Belästigung. Und meiner Meinung nach, technologisch können wir für beides Lösungen liefern und dafür müssen wir arbeiten.
Aus unserer kommunalen Sicht, sage ich mal, ist natürlich ist sinnvoll, auch vom Gesetzgeber für uns klare Rahmenbedingungen vorzugeben. Das wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr und auch manchmal in die richtigere Richtung. Wir hatten es vorhin, das Thema Sicherheit für alle. Uns Kommunen wäre schon viel geholfen, wenn man die städtische Richtgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer runtersetzen würde. Das kommt von allen Kollegen, mit denen ich immer wieder in Diskussion bin. Es würde uns einiges ersparen, auch an Diskussionen mit den Fahrzeugführern würde uns einiges ersparen. Wir könnten den Radverkehr besser managen in der gesamten Stadt und nicht nur auf Straßen, wo wir weniger Verkehr haben. wo wir es jetzt ja schon runtersetzen konnten auf 30 Stundenkilometer, also sprich Nebenstraßen, aber auch dort dürfen wir es ja eigentlich nur mit besonderem Grund heruntersetzen, die Geschwindigkeit. Wenn wir da mehr freie Hand hätten, wäre das für die Stadt auch schon ein wesentlicher Gewinn in Richtung Sicherheit und man könnte so einiges an Problemen abfangen.
Renzel.
Ja, wir müssen natürlich weitermachen. Der DBSV befindet sich auf dem richtigen Weg. Aber wir haben heute gehört, die Schnelllebigkeit ist unser größter Feind im Augenblick. Wir haben die Bremsen, die wir gerade alle besprochen haben. Frau Klein sagt es gerade, auch von den Kommunen her, ohne Moos nichts los. Und da haben wir unsere größten Probleme. Wir müssen also sehen, dass wir unsere Regelwerke und die gesetzlichen Voraussetzungen noch mehr begleiten und entsprechend erweitern und umsetzen in unsere Richtung, die wir heute uns vorgestellt haben. Wir müssen uns weiter an Forschung beteiligen. Wir müssen zu Anfang dabei sein. Wenn wir in den Bereich Digitalisierung gehen, muss unsere Vertretung deutschlandweit, europaweit und auch weltweit, so wie es jetzt im Bereich Elektromobilität gerade praktiziert wird, noch intensiver werden. Und wir müssen noch mehr die Politik einbeziehen, damit diese entsprechenden Regelungen auch geschaffen werden und auch die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.
Vielen herzlichen Dank an Sie alle für die Abschlussrunde.